Die Frage lautet, ob alle, die den Namen Jesu anrufen, wirklich zur Gemeinde gehören, ob es nicht doch solche gäbe, die zwar seinen Namen anrufen, aber nicht Eigentum Jesu sind oder zur Gemeinde gehören. Das wird wohl Jesus am besten wissen, welche Stimme bei ihm ankommt und welche nicht. Es gibt ein Anrufen des Namens, das diese Bezeichnung verdient, und es gibt die, die diese Bezeichnung nicht verdient. Wir können schlecht unterscheiden manchmal, und wenn jemand den Namen Jesu bekennt und man bekennt ihn zu lieben, dann schulden wir ihm Vertrauen, bis wir genötigt sind, um eines anderen überzeugt zu sein oder überzeugt sein zu müssen. Aber im wahren Sinne des Wortes wird es wohl so bleiben müssen, ja, wie es geschrieben steht. Denn solche Begriffe werden ja zuletzt von Gott selbst definiert und nicht von uns. Ich denke, das ist die einzige Lösung, auch bei Gläubigen. Es gibt viele Menschen, die behaupten, an Gott zu glauben oder an Jesus Christus, aber wer es wirklich tut, von dem weiß Jesus selbst. Wir richten uns nach dem Bekenntnis, und wenn genügend Zeit uns gegeben wird, richten wir uns nach dem Ausdruck dieses Bekenntnisses im Leben. Und wir haben da bestimmte Kriterien, die wir anwenden dürfen, sowohl was das Bekenntnis als was den Wandel betrifft. Und wir richten uns danach, aber wir können uns in beiden Fällen irren. Wenn wir aber fragen, wer ist wirklich dabei, dann müssen wir es Gott überlassen, das zu definieren. Weiter. Das war eine gute Frage. Also genieren Sie sich nicht, Ihre Fragezeichen auszudrücken. Also wir machen dann weiter, zum Ausdruck zu bringen besser. Wir haben uns nun unter klein c befasst mit Heilsmenschen im Zeichen der persönlichen Heilswende. Einmal im Zeichen der Umkehr und dann im Zeichen der Heilszuwendung, das heißt der Rettung, dass Gott uns gerettet hat. Und in beiden Fällen haben wir Bezeichnungen gesammelt, die zum Ausdruck bringen, dass einmal Menschen, die zur Gemeinde Jesu gehören, solche sind, die eine Umkehr vollzogen haben, und solche sind, die ins Heil versetzt worden sind von Gott. Mit anderen Worten, wir erkennen, wir kommen zum Schluss, das Heil ist der Raum der Gemeinde. Das ist die Schlussfolgerung, die wir ziehen. Wer im Heil steht, steht in der Gemeinde. Wer in der Gemeinde steht, steht im Heil. Die zwei Konturen oder Kreise sind identisch. Ich gebe die Gliederung weiter an. Klein d. In diesem Sinne, dass Gemeindemenschen Heilsmenschen sind, in diesem Sinne schließt Gemeinde alle echten Christen ein. Das ist ein Satz, den wir nun festhalten wollen. Einige Schriftstellen. Johannes 17, die Verse 19 bis 21. Und für sie heilige ich mich selbst, damit auch sie Geheiligte seien in Wahrheit. Aber nicht nur für diese allein ersuche ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, damit alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir. Alle. Alle wer? Alle Glaubenden, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Solche, die durch die Botschaft des Evangeliums, der guten Botschaft Christi, an Jesus glauben, das heißt, auf ihn vertrauen für ihr Heil, für ihr ewiges Heil. Alle diese werden hier eingeschlossen, damit alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir. Damit auch sie in uns, diese alle, eins seien, damit die Welt glauben möge. Das soll ein Beitrag dafür zu sein, dass du mich sandest. Das heißt, das Evangelium soll dadurch glaubhaft werden, glaubwürdig. Apostelgeschichte 20, Vers 32. Apostelgeschichte 20, 32. Paulus spricht zu den Ältesten von Ephesus und sagt gegen Schluss: Und nun übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das Kraft hat, euch aufzubauen und das Erbe zu geben unter allen Geheiligten, nicht nur ihnen, sondern unter allen Geheiligten. Wo immer Menschen durch den Heiligen Geist, durch die Botschaft des Christus, Gott geheiligt zugeordnet worden sind, da gehören sie dazu, zu der Gruppe, die im Neuen Testament Gemeinde heißt. 1. Korinther 12, Verse 12 und 13. Gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also ist auch der Christus, denn auch in einem Geiste wurden wir alle. Wer sind wir? Kapitel 1, 1 und 2. Die Grüßenden, Paulus und seine Mitarbeiter, und die Gegrüßten, Paulus, Sosthenes, zwei Mitarbeiter, grüßen Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus. Diese zwei zusammen, wir alle. Aber nicht nur diese zwei, sondern der Brief geht an wen? Zusätzlich zu allen, die an jedem Ort, an ihrem wie an unserem, den Namen unseres Herrn anrufen, Jesus Christus. Mit anderen Worten, der erste Korintherbrief war für alle Christen auf der Welt gedacht. Wir alle, Kapitel 12, Vers 12 und 13, wir alle wurden in einen Leib getauft. Akkusativ übrigens, nicht Dativ. Einen, wie in Nordpol. Leib getauft, in ihn hinein oder getaucht, seien wir Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und wurden alle in einen, wieder Akkusativ, Geist getränkt, in einen Geist hinein versetzt. Also alle echten Christen sind dabei. Epheser 2, Vers 15. Da er das Gesetz mit dessen in Satzungen gefassten Geboten außer Kraft setzte, damit er die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen schaffe. Denen, die zu Jesus finden aus den Juden, und denen, die zu Jesus finden außerhalb der Juden. Und das sind alle Menschen. Diese zwei Gruppen von Menschen werden in einen zusammengefasst, zu einem Menschen geschaffen. Kapitel 3, Vers 18. Ihr als solche, damit ihr als solche, die in Liebe gewurzelt und gegründet sind, sehr stark und imstande seid, mit allen Heiligen für euch zu erfassen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe ist. Mit allen Heiligen. Alle sind dabei. Vers 21. Ihm gebührt die Herrlichkeit in der Gemeinde in Christus Jesus zu allen Geschlechtern aller Ewigkeit. So sei es. Die Gemeinde aller Geschlechter. Zu dieser werden die eben erwähnten gezählt. 1. Petrus 1. 1. Petrus 1, die Verse 1 bis 3. Petrus, Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremden der Zerstreuung, und dann werden die Provinzen genannt, erwählt gemäß der Vorauskenntnis Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, Jesus Christus zu gehorchen und zur Besprengung mit seinem Blut. Gnade sei euch zuteil und Friede werde euch vermehrt. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, Herr steht in der betonten Stellung, das heißt der Gott und Vater Jesu Christi, der uns nach seiner reichen Barmherzigkeit wiederzeugte, Vergangenheitsform, nicht perfekt, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Alle Erwählten sind dabei und haben die Hoffnung des ewigen Lebens. Keiner ausgenommen. Also, Gemeinde schließt alle echten Christen ein, weil sie im Heil stehen. Klein e, Gemeinde schließt nur echte Christen ein. Sollte jemand da sein, der nicht von Herzen den Namen des Herrn anruft oder nicht von Herzen an ihn glaubt, und solche gibt es, wir finden sie in Johannes 2 gegen Ende des Kapitels, es glaubten viele an ihn, aber er glaubte nicht an sie. Er vertraute sich ihnen nicht an, weil er wusste, was im Herzen eines jeden Menschen war. Dass in diesem Fall nicht ein Herzensglaube vorhanden war. Es geht also darum, ob man wirklich echt ist. Apostelgeschichte 4, Vers 23. Nachdem sie freigelassen wurden, kamen sie zu den Ihrigen. Es gibt also einen Unterschied zwischen den Insidern und den Outsidern. Nicht alle, die Herr, Herr sagen, sind dabei. Es gibt eine engere Gruppe, und dieses findet ja in Israel statt, dem erwählten Volk Gottes, ja. Also einige sind draußen, trotz der Zugehörigkeit dem Namen nach zur Gemeinde Gottes, der Kahal, wie wir es gestern sagten. Die Gemeinde Israels ist der große Kreis, erwähltes Volk Gottes. Und doch nicht dabei, weil viele da sind, die Jesus im Herzen ablehnen. Petrus und Johannes werden von diesen freigelassen, unwilligerweise. Sie finden nichts, das sie jetzt einsetzen könnten gegen sie. Aber sie möchten sie gern loswerden, wie sie ja Jesus los wurden. Nachdem sie freigelassen wurden, kamen sie zu den Ihrigen. Oder Kolosser 4, Vers 5. Kolosser 4, Vers 5. Wandelt in Weisheit gegen die, die draußen sind. Also, es gibt ein Drinnen und Draußen. Oder 1. Thessalonicher 4, Vers 13. 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Ich will aber nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, Brüder, in Betreff der Entschlafenen, damit ihr nicht auch traurig seid, so wie die anderen traurig sind, wenn jemand dort stirbt, die nicht eine Hoffnung haben. Das ist furchtbar. Wir denken an Epheser 2. Ohne Gott in der Welt. Ohne Gott. Man stelle sich einen Menschen vor, der ganz allein überlebt hat und ein ganzer Globus ist verwüstet. Und jetzt sitzt er da auf diesem Globus. Kein Himmel, kein Gott, kein Mensch, keine Sonne, nichts. Das ist Verlorenheit. Bis in alle Ewigkeit, ohne Hoffnung. Kein Wunder, dass man traurig sein muss. Wenn Menschen dann in den Tod gehen, in die ewige Verlassenheit. Aber wir sind nicht verlassen. Wir gehören zu einem, der Hoffnung gegeben hat. 1. Timotheus 3, Verse 5 und 7. 5. Wenn jemand dem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, wie wird er für eine Gemeinde Gottes sorgen? Vers 7. Er soll aber auch ein gutes Zeugnis von den Außenstehenden haben. Es geht um Kandidaten für die Leitung der Gemeinde. Und in dieser Beziehung spricht Paulus von Außenstehenden und Innenstehenden der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Kreis, wo er seine Verantwortung haben wird. Aber nicht nur dort soll er Vertrauen genießen, weil er für Verwandte Sorge trägt, unter anderem, also seinen Pflichten nachkommt, sondern auch vor Außenstehenden soll er ein gutes Zeugnis haben. Titus 3, Vers 14. Lass die Unsrigen auch lernen, für die notwendigen Bedürfnisse sich edlen Werken zu widmen. Die Unsrigen, wieder wird ein Unterschied gemacht. Nicht alle sind dabei, die es einfach so meinen, sondern es gibt Unsrige und Ihrige. 1. Petrus 4 haben wir dieselbe Formulierungsweise. 1. Petrus 4, Vers 17. Weil der Zeitpunkt da ist, an dem Gericht vom Hause Gottes her beginnen sollte. Wenn aber zuerst bei uns, also wieder wir und sie, was wird das Ende derer sein, die der guten Botschaft Gottes im Unglauben ungehorsam sind? Das sind die anderen. Es wird also unterschieden zwischen denen, die wirklich der guten Botschaft Glauben geschenkt haben, und denen, die dieser Botschaft im Zeichen des Unglaubens ungehorsam sind. Es geht also nicht nur um Bekenntnis, sondern um bekundetes oder ausgelebtes Bekenntnis. Die echten Christen. In 2. Korinther 6 haben wir eine andere Formulierungsweise, die aber auch zum Ausdruck bringt, dass es in der Gemeinde nur um echte Christen handeln kann. 2. Korinther 6, Vers 14. Werdet nicht mit Ungläubigen ungleich gespannt. Werdet nicht mit Ungläubigen ungleich gespannt. Warum nicht? Gemeinde ist ein Gespann. Und zwar werden wir zusammen mit Jesus gespannt in einem Joch. Und da gehören nur ganz bestimmte Leute dazu, nicht andere. Es gibt eine Zäsur. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzwidrigkeit gemeinsam? Merken wir? Christen sind gesetzliche Leute. Ja? Sie leben gesetzmäßig. Was ist Gesetz? Erinnern wir uns an die Ausführung von gestern Abend. Das ganze Wort Gottes, Torah, das ganze Wort Gottes, auch Evangelium heißt Gesetz, weil es die Wahrheit ist. So ist es. Torah ist nicht nur, Gesetz ist nicht nur, was sein soll oder zu sein hat, sondern was ist. Das ist so wahr wie ein Gesetz. Es ist nicht anders, so ist es. Sodass auch der Indikativ Gesetzeskraft bekommt. Gerechtigkeit und Gesetzwidrigkeit. Nicht nur im Bekenntnis, sondern im Leben. Echte Christen. Welche Gemeinschaft weiter kennt Licht Richtung Finsternis? Da wird eine Richtung angegeben. Wie lebt man? In welche Richtung? Ich bin im Lichte. Und ich soll mich Richtung Finsternis verhalten? Welche Gemeinschaft würde ich dort finden in der Finsternis? Wo gehen Christen hin? Wenn sie einen Fuß vor den anderen stellen, in welche Richtung tun sie das? Wann immer auch, an irgendeinem Teil, wann immer auch am Tag, wann immer in der Woche, wo immer auch, wohin gehen sie? Ja. Wohin schauen sie? Das ist die Frage. Bin ich echt? Bin ich wirklich ein Jesus-Meinender, ein Jesus-Liebender? Das ist die Frage. Welche Gemeinschaft hat Licht Richtung Finsternis? Epheser 5, Vers 24. Epheser 5, 24. Jedoch, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, wunderbar ausgedrückt. Tatsache, nicht soll, nicht Gebot, sie tut es. Woraus besteht Gemeinde? Woraus besteht Gemeinde? Aus solchen, die sich Christus unterordnen. Herrschaft. Ich weiß nicht, ob Sie die Kontroverse kennen, die auch nach Europa übergeschwappt ist. Wer ist Christ? Es genügt es, nur an Jesus zu glauben? Oder muss man auch Jesus Christus als Herrn bekennen? Vor einigen Jahren gab es eine starke Diskussion unter Evangelikalen um diese Frage. Die dauerte einige Jahre, heute ist sie etwas abgeklungen. Aber sie ist noch im Raum, befürchte ich. Sie ist nicht überwunden. Ich wurde wohl zum Teil darauf aufmerksam, als unser Schwiegersohn mir eine Frage stellte. Er stand in der Arbeit der Studentenmission, auch mit Schülerkreisen. Und sie hatten gerade ein Lehr- und Lernheft, in welchem eine Lektion, in diesem Heft war eine Lektion, in der diese Frage behandelt wurde. Und um jetzt die Diskussion anzuregen und das Denken anzuregen, wurden die Aussagen von zwei namhaften, in der evangelikalen Welt, namhaften Theologen, ließen sie zu Wort kommen. Der eine sagte, Christsein schließt ein, Christus als Herrn zu haben. Der andere sagte, nein, es genügt nur an ihn zu glauben, das andere kann später folgen. Dass man ihn dann irgendwann noch als Herrn anerkennt und sein Leben ihm ausliefert. Er war nicht ein Charismatiker. Es war nur eine andere Form eines zweiten Erlebnisses. Es gibt viele solche Formen. Auch die Pietisten haben eine Form des zweiten Erlebnisses, wenn sie sagen, man muss als Kind getauft werden, aber später darf man sich noch bekehren. Ja. Zwei Stufen Christ werden. Ja. In zwei Stufen wird man Christ. Nicht nur in einer Stufe. Und es gibt viele solche zweistufenartige Lehren. Was sagt die Schrift? Es lohnt sich, der Frage mit wirklich einmal nachzugehen. Wenn die Schrift es auch nicht immer direkt sagt, aber immer wieder kommt zum Ausdruck, Es ist nicht möglich, Christ zu sein, ohne dass Christus Herr ist. Und warum nicht? Weil darin die Sünde besteht, von der wir ja gerettet werden sollen in der Bekehrung. Dass wir Gott abgelehnt haben. Dass wir uns gegen ihn aufgelehnt haben. Was geschah denn im Garten Eden? Was hat die Eva denn getan? Sie hat gesagt zu Gott, nicht du, ich. Nicht du, Satan. Nicht du, dieser Baum. Du sagst nein, ich sage ja und ich esse. So offenkündig mit der Stirn durch die Wand gelaufen war es ja nicht. Aber diese eine Tat hat das alles zum Ausdruck gebracht. Sie musste nichts sagen. Sie musste nur nehmen und essen. Und damit hatte sie zum Ausdruck gebracht, ich lehne mich gegen Gott auf. Und ich ziehe Satans Wort, Gottes Wort vor. Ich ziehe diese Frucht, dieses Geschöpf, diese Frucht von diesem Baum als Schöpfung dem Schöpfer vor. Römer 1. Sie lieben die Schöpfung mehr als den Schöpfer. Garten Eden. Und das ist unsere Sünde. Da beginnt die Sünde. Und wir sollten zurück zu Gott finden und eine Umgehungsstraße um 1. Mose 3 begehen dürfen? Ihr müsst nicht dort zurück, ihr könnt auch auf dieser Weise zurück. Ja. Nein, komm du nur ganz persönlich dorthin zu Eva und mache du für dich selbst rückgängig, was deine erste Mutter da tat. Jeder von uns muss zurück zum Garten Eden und das für sich als Nachkomme, der voll und ganz in seinem Wesen die Tat Evas bejaht. Er muss für sich zu Gott kommen und das rückgängig machen. Ich bereue das. Ich bin auch einer, der die Schöpfung dir vorgezogen hat, der eher auf Satan gehört hat und solche, die ihm nachfolgen, als auf dich gehört haben und so weiter. Darin besteht die Sünde. Es kann nicht anders sein. Zuerst will Gott unser Herr sein in der Buße und dann unser Retter in der Wiedergeburt, im Glauben. Gemeinde besteht aus solchen, die sich Christus unterordnet haben. Nicht unterordnen sollen, unterordnet haben. Jedoch wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Und jetzt wird Raum zu werden gegeben. In der Ehe. Merken wir uns das, Männer und Frauen. Wir dürfen in der Ehe werdende Männer von Frauen und werdende Frauen von Männern werden. Auch nach der Eheschließung. Wir sagen ja und sind noch immer unvollkommene Menschen und wollen Werdende sein. Werden, was wir sind. Ich bin ein Mann und ich will ein Mann werden. Die Frau sagt, ich bin eine Frau eines Mannes, aber ich will die Frau werden, die ich sein soll. Paulus sagt, so seien es. Er legt es ihnen nahe. So wie es hier ist, so sei es dort. Hier ist schon fertig. Da soll es so werden. Dass wir auch als Christen immer noch Werdende dürfen, das sagt Paulus an einer anderen Stelle. Aber hier ist etwas sehr, sehr Wichtiges zum Ausdruck gebracht. Gemeinde besteht aus Menschen, die Christus wirklich untertan sind. Wo Christus nicht Herr ist, da ist nicht Gemeinde. Epheser 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, den Heiligen, die in Ephesus sind, und Treuen in Christus Jesus. Vielleicht steht bei Ihnen Gläubige. Sowohl Epheser 1, Vers 1, als Kolosser 1, Vers 2 haben diese Formulierung. Es lohnt sich, wer Griechisch kennt, sich damit zu befassen, was hier stehen sollte, Gläubige oder Treue. Das griechische Wort kann ohne weiteres entweder so oder so übersetzt werden, ohne überhaupt einen Kompromiss einzugehen. Das Wort Pistis kann oft mit Treue übersetzt werden, wird auch, zu Recht. Aber manchmal müssen wir das Wort, deutsche Wort Glauben gebrauchen. Und die Frage ist, wie sollen wir es übersetzen? Auch in 1. Timotheus, wo es um die Ältesten geht, ist die Frage, sind es gläubige Kinder oder sind es treue Kinder? Ja. Hier in Epheser 1, Vers 1 und in Kolosser 1, Vers 2, ich kann jetzt nicht die Gründe angeben, das ist jetzt nicht mein Thema, aber um das Ergebnis bekannt zu geben, ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass hier in beiden Fällen das Wort Treue großgeschrieben stehen sollte. Und was sind das für Menschen? Es sind dieselben Menschen, die am Ende vom Epheserbrief stehen, die mit unzerstörbarer Liebe Jesus Christus lieben. Das sind sie, die Echten, die wirklich Treuen, an diese schreibt Paulus. Nicht an Namenschristen. Wenn er hier jetzt seinen zweiten Band seiner Dogmatik vorlegt, der erste Band ist der Römerbrief. Das sind die zwei Bände der Dogmatik des Paulus. Und wenn er jetzt seinen zweiten Band vorlegt, einen allgemeinen Umriss oder Abriss seiner Überzeugungen, seiner Lehre über die Geretteten, Römerbrief, die Rettung, Epheserbrief, die Geretteten, dann will er klar machen, um wen es sich handelt. Die Geretteten, die Schade Geretteten, die Gemeinde besteht aus solchen, die Jesus Christus die Treue halten. Entsprechend Kolosser 1, Vers 2, den heiligen und treuen Brüdern in Christus, die in Kolosse sind. Klein f, ein weiterer Satz, der deutlich machen soll, was wir meinen, wenn wir sagen, Gemeinde ist Heilschristen, Heilsmenschen. Klein f. Die Gemeinde Himmels und der Erde, wir hatten ja drei Kreise festgestellt. Christen an einem Ort heißen Gemeinde. Alle Christen auf der Erde seit Pfingsten und dann Christen Himmels und der Erde aller Zeiten. Jetzt kommt der Satz, die Gemeinde Himmels und der Erde schließt die alttestamentlichen Gottestreuen ein. Noch einmal. Die Gemeinde Himmels und der Erde schließt die alttestamentlichen Gottestreuen ein. Ich kenne nicht den Glaubenshintergrund eines jeden hier heute Morgen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich der Tragweite dieses Satzes bewusst ist, der Bedeutung dieses Satzes. Nicht jeder Christ kann diesem Satz zustimmen. Es gibt liebe Christen, bibeltreue Christen, das heißt bibelliebende Christen, nicht immer bibeltreu, aber bibelliebend, die ausdrücklich sagen wollen, dass die Gemeinde erst mit Pfingsten begann, die Gemeinde heißt, und alle vorher kommen nicht zur Gemeinde. Und sie hört dort auf, wo die Entrückung stattfindet. Und was dann nach dem kommt, ist nicht mehr Gemeinde Jesu. Wenn ich das so sage, denke ich, ist der eine oder andere bekannt mit dem Lehrproblem. Einer der ersten, vielleicht der allererste, in der Brüderbewegung, in der diese Frage eine reale Frage war, hat ein Heft oder hat sich einige Male zu diesem Thema geäußert. Er konnte, als die Bewegung sich weiterentwickelte, nicht einig gehen mit allem, das dann aufkam an Lehrmeinungen. Und er hat sich ja dann aber sehr gnädig verhalten und hat dann sonst wo dem Herrn gedient. Er hat vieles geschrieben und seine Schriften werden heute noch aufgelegt. Ich habe ein Heft von ihm, wo seine Gedanken zu diesem Thema zusammengetragen sind. Ein sehr wertvolles Heft. Ich habe mich schon lange mit dieser Frage befasst und als ich das Heft sah, habe ich zugegriffen, in der Hoffnung, einiges Hilfreiches zu finden. Und in der Tat habe ich auch da etwas gefunden. Ich weiß nicht, wann ich zum ersten Mal mit dieser Frage konfrontiert war. Vielleicht das erste Mal in einer sehr mir bewussten Weise, als ich in Russland war vor einigen Jahren und dort vor Leitenden der Gemeinde zu referieren hatte über dogmatische Fragen. Die Frage ist nicht unwichtig. Sie ist nicht einfach noch eine kleine Frage so am Rande. Sie hat mehr Bedeutung, als wir zunächst vielleicht ahnen. Ich will diese Frage nicht bis ins Letzte besprechen. Was ich tun möchte, ist durch einige Verse im Neuen Testament, durch einige Stellen mit uns gehen und uns zeigen, dass in der Tat die Gemeinde, die eines Tages sich vor dem Thron sammelt als erlöste Gemeinde, alle durch Jesus Christus Geretteten einschließen wird, Alten und Neuen Testamentes. Ich glaube an ein tausendjähriges Reich. Aber ich glaube auch, dass die, die dann in diesen tausend Jahren sich bekehren, zur Gemeinde kommen. Aber genug davon, gehen wir zu den Schriftstellen. Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20. Vers 28. Gebt also stets Acht auf euch selbst und auf die ganze kleine Herde, in der der Heilige Geist euch zu Aufsehern setzte, um Hirten zu sein der Gemeinde Gottes. Und was ist Gemeinde Gottes? Die er durch das Blut seines eigenen erwarb. Und jetzt wird die Frage kritisch. Für wen starb Jesus? Das ist die Frage. Wenn Jesus für jemanden gestorben ist und er durch diesen Tod für Gott erkauft wurde, hat diesen Tod für sich angenommen, dann wird er zur Gemeinde gezählt. Darüber muss man sich klar werden. Für wen wurde das Blut des Sohnes Gottes vergossen? Römer 3. Römer 3, 21. Nun aber ist, unabhängig vom Gesetz, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Sehr gut formuliert. Außerhalb des Gesetzes, das heißt, das Gesetz bestimmt nicht, wer vor Gott gerecht wird. Gottes Gerechtigkeit wird geoffenbart, unabhängig vom Gesetz. Bezeugt durch das Gesetz oder vom Gesetz und bezeugt durch die Propheten. Dort, wo das Gesetz liegt, dort, wo es zu finden ist, dort, wo es spricht in Gesetz und Propheten, dort wird diese Gerechtigkeit aber bezeugt. Vers 22, was für eine Gerechtigkeit ist das? Gottes Gerechtigkeit, seine. Durch Glauben an Jesus Christus. Sie wird also durch Glauben an Jesus Christus zuteil. Aha. An wen glaubte Mose? Hebräer 11. An den, den er nicht sah. Den hat er vor Augen, ja? Für wen litt Mose? Für den Messias. Für den kommenden Messias litt er dann. Ja? An wen glaubte Abraham? An den kommenden. An wen glaubte David? An den kommenden. Für alle und auf alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Kein Unterschied. Denn, wo beginnt es? Welcher Rahmen wird gesteckt? Alle sündigten. Das ist weit genug, nicht wahr? Alle sündigten. Für die ist das Heil. Für alle, die seit Adam und Eva gesündigt haben. Für die ist das Heil. Alle sündigten. Und sie reichen nicht an. Wolfgang Bühner hat ein sehr schönes Bild, das er als seine Reklame benutzt. Wir kennen es, ja? Dieser kleine Bursche, der auf den Büchern steht. Und damit will er sagen, mit Büchern kommt man weiter. Er will da irgendwo hinlangen. Und da hat er sich die Bücher dahingestellt und dann steht er auf den Büchern. Ja, dann kommt er da ran. Und wir kommen nicht ran an die Herrlichkeit Gottes. Sie ist zu hoch. Wir messen nicht mit unserer Statur, mit unserer Gerechtigkeit, unserer Herrlichkeit, kommen wir nicht an die Herrlichkeit Gottes ran. Wir messen nicht. Die Latte ist größer. Und wir kommen nicht ran. Und was jetzt? Das ist Sünde. Metanoia. Entschuldigung. Das ist Buße, ja? Sinnesänderung. Thomas. Sünde. Das griechische Wort. Hamartia, Entschuldigung. Ja. Zielverfehlung. Das ist, was das Wort bedeutet. Ich habe das Ziel verfehlt. Nicht, ich habe eine Menge Böses getan, sondern ich habe eine Menge Gutes nicht getan. Ich komme nicht an die Güte, an das Gute Gottes ran. Ich bin nicht so gut wie Gott. Und das ist meine Sünde. Und für alle diese ist das Evangelium, ist das Blut Jesu geflossen. Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus für alle und auf alle, die glauben, denn es ist kein Unterschied, denn alle sündigten und sie reichen nicht an die Herrlichkeit Gottes heran. Sie werden ohne Verdienst, wer sie? Alle, die sündigten, dann aber glauben an den Messias. Alle werden gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, den Gott darstellt als Sühnemittel, durch den Glauben in seinem Blut. Und jetzt kommt es noch deutlicher zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Übergehens der zuvor geschehenen Sünden. Kompliziert ausgedrückt, ich gebe es zu, aber das ist nicht Janssen, sondern Paulus. Ja. Ich schulde es, Paulus nachzusprechen. Und was sagt Paulus? Paulus sagt, Gott hat sich so verhalten, dass er von Menschen hätte für schuldig erachtet werden können. Warum? Weil er ein Auge zudrückte. Das hatte mich nicht gesehen. Ja. Gott muss Sünde strafen. Aber hat sie nicht gestraft. Jetzt macht Gott sich schuldig an seiner eigenen Heiligkeit. Nein. Nicht so, sagt Paulus. Er hat nicht gestraft und Menschen sind gestorben und er hat sie immer noch nicht. Ja. Aber eines Tages kommt jemand und er nimmt die Strafe aller auf sich. Und jetzt hat sich Gott gerechtfertigt. Jetzt ist die Tafel, die Schreibtafel, ja, jetzt ist sie wieder gelöscht. Ja. Jetzt ist Gott wieder frei, hat sich freigesprochen von der anscheinenden Schuld. Er würde Schuld, er würde Sünde dulden, ja. Er würde Ungerechtigkeit stehen lassen. Jesus Christus ist der Beweis, dass Gott heilig ist. Er hat die Sünden aller, die bis anhin gesündigt hatten, getragen. Alle. Nicht nur ab diesem Zeitpunkt. Und das schließt alle Menschen ein. Aber die, die damals an den bereits beim Sündenfall angekündigten Samen auf ihn vertrauten, die werden jetzt nachträglich durch diese Botschaft, durch dieses Blut, vergossene Blut, gerecht gesprochen, weil sie auf dieses Blut vertrauten. Und was sagte Paulus in Apostelgeschichte 20? Das ist Gemeinde. Römer 4, 1 bis 14. Kontrolle. Wie viele Minuten bin ich weg vom Ziel? Ja, dann machen wir hier Pause, denn dies ist ein längerer Text. Danke.